WDR 5. Neugier genügt.
Hör endlich zu, ich will dich nicht mehr sehen, lass mich in Ruhe. Ich muss jetzt wirklich gehen, hör mir zu. Oder nicht, auch egal, du siehst mich sowieso zum letzten Mal.
Auch wenn irgendwann alles gesagt ist, auch wenn die Tür irgendwann endgültig zufällt, es bleibt immer etwas übrig. Und was macht man dann damit? Mit dem goldenen Ring? Mit dem weißen Kleid? Mit dem gemeinsamen Geschirr?
Das ist kein Liebeslied, kein guck nicht so vorwurfsvoll. Das klingt so traurig, ist kein Wunder, denn es steht im Moll. Und bei einem Liebeslied wüsste ich nicht, was ich singen soll.
Wenn es eine statistische Tatsache gibt, die allgemein bekannt ist, dann ist es diese. Jede dritte Ehe wird geschieden, in Großstädten sogar jede zweite. Man weiß das, man macht es sich klar, bevor man heiratet. Und viele ziehen es inzwischen auch vor, ohne Trauschein zu lieben. Trotzdem kann es jedem und jeder passieren. Trennungen sind schrecklich, aber normal. Daraufhin wird erwartet, dass der Einzelne die Folgen der Situation diskret im stillen Kämmerlein verwaltet.
Man heiratet und hat eine Hochzeitsgesellschaft. Man hat sehr große Schwellen im Leben, die man mit den Menschen teilt. Und bei anderen, die für einen selbst aber vielleicht mindestens so existenziell sind, sind wir alleine. Das heißt, eine Trennung teilt man den Freunden mit, aber dann heult man für sich, ne? Man plärt nachts ins Bett sozusagen oder man macht diesen ganzen Prozess im Grunde alleine.
Jagoda Marinic ist die Leiterin des Interkulturellen Zentrums in Heidelberg. Anfang des Jahres war dort eine ungewöhnliche Ausstellung zu sehen. Eine Wanderausstellung, genauer gesagt. Titel Museum of Broken Relationships, Museum der zerbrochenen Beziehungen. Präsentiert wurden dort lauter Dinge, die sonst nie ins Museum kommen. Ein alter Esslöffel, ein Plüschnashorn, eine bestickte Wollsocke, ein Marschkompass, eine grüne Waschschüssel aus Plastik, eine abgewetzte Unterschenkelprothese. Zu jedem Stück gab es einen erklärenden Text, geschrieben von der Person, zu der der Gegenstand dereinst gehört hat. Zum Beispiel:
Ein ehemaliger Soldat im jugoslawischen Bürgerkrieg da, eben in den 90ern. Und er hatte eine Betreuerin, die ihm dieses Holzbein angebracht hat. Und die beiden haben sich verliebt, aber sie hat ihn dann verlassen. Und er hat dann, als sie ihn verließ, dieses Holzbein in das Museum irgendwann eingereicht und diesen lakonischen Satz darunter geschrieben: Das Bein war stabiler als ihre Liebe.
So funktioniert das Museum of Broken Relationships. Menschen aus aller Welt spenden anonym Objekte, die in ihren Liebesbeziehungen eine Rolle gespielt haben und die sie genau deshalb jetzt nicht mehr in ihrem Leben haben möchten. Zwei Künstler aus Zagreb haben die Sammlung gegründet, nachdem ihre eigene Beziehung zerbrochen war. Jagoda Marinic wollte die Ausstellung unbedingt in ihrem interkulturellen Zentrum zeigen und sie wollte, dass sie am Valentinstag endet. Ausgerechnet. Das Konzept ging auf. Vor den Exponaten herrschte am Schluss ein ziemliches Gedränge. Die alles dominierende Schwingung im Raum war dabei nicht voyeuristisch, sondern gewissermaßen pietätvoll. Es zeigte sich, dass Sachen nicht egal sind. Schon gar nicht Sachen, an denen das unsichtbare Herzblut einer Trennung klebt.
Wir haben auch darüber nachgedacht, warum benehmen sich die Leute eigentlich auch in so einem Museum, wo die Gegenstände ja eigentlich ganz alltäglich sind, wie in einem Museum mit ganz hochwertigen Kunstwerken. Die kleine Dose für Weihrauch zum Beispiel, die könnte ich natürlich in die Hand nehmen und wieder zurückstellen. Aber alle stehen vor diesen Alltagsobjekten und machen sie heilig durch die Art, wie sie sie ansehen und wie sie sich zu ihnen positionieren. Das finde ich faszinierend.
Die Wanderausstellung war bisher in 44 Städten weltweit zu Gast, davon dreimal in Deutschland. Aktuell legt sie eine Beziehungspause ein und gastiert nirgends. Aber im Internet kann man ihren Geist erhaschen unter brokenships.com.
Oh, take it all away. I don't feel it anymore. Oh, take it all away.
Nicht alle Liebesdevotionalien können Einzug ins Museum erhalten, die allermeisten bleiben der Öffentlichkeit verborgen. Nicht nur, weil die Öffentlichkeit sonst gar nicht wüsste, wo sie hingucken soll vor lauter heimatlosen Habseligkeiten, sondern vor allem, weil diejenigen, bei deren Trennung die Dinge heimatlos geworden sind, keine Öffentlichkeit wollen. Egal, ob eine Liebe mit Knall in Stücke fliegt oder einen leisen, langsamen Tod stirbt. Sowas ist extrem privat. Hinter verschlossenen Türen entscheidet sich dann, ob etwa ein Ehering ins Meer geworfen, in den Tresor gelegt oder online versteigert wird. Wie diese Entscheidung ausfällt, hat dabei immer etwas mit der Art der Trennung zu tun. Die Gegenstände tragen zwar keine Schuld an der Misere, aber sie sind Zeugen eines mehr oder weniger dramatischen Scheiterns geworden. Und daran werden sie ihren Besitzer erinnern, solange er sie hat.
Dieses Zeichen, dass man am Finger einen Ring trägt, an einem ganz bestimmten Finger, an einer ganz bestimmten Hand auch, das lädt das Ganze natürlich auf. Der Ring war sehr schön. Es ist auch schön, so ein Gold zu haben, und das Gold auf der Haut sieht auch gut aus und so. Ja. Also ich kann Frauen durchaus verstehen, dass die sich über Schmuck freuen. Ja. In dem Fall war es eben ein Symbol für eine Zusammengehörigkeit. Und da kann der Ring natürlich, da kann auch das Gold nichts dafür, dass dieses Symbol einfach dann ein Ende hat.
Georg hat seinen Ring bis vor 6 Jahren getragen. Ein breites Band aus Roségold, massiv und schwer und 800 Euro teuer. Das Gegenstück steckte am Finger einer Frau namens Sabine. Es war die große Liebe, dachte Georg.
Ich glaube, dass wir beide das damals auch dachten. Dass wir endlich denjenigen gefunden haben, der uns eigentlich immer gefehlt hat. Wir wussten es nur noch nicht.
Sabine hatte schon 2 Kinder, als Georg ihr begegnet ist. Sie seien eine Familie geworden, sagt er, mit allem drum und dran. Gemeinsamer Urlaub, gemeinsames Haus, gemeinsam angeschaffte Einrichtung. Die ersten 4 Jahre seien das schiere Glück gewesen, erinnert sich Georg. Allerdings hat seine Beziehung mit Sabine 6 Jahre gedauert. In den letzten 2 Jahren war die Harmonie gestört. Und ganz am Schluss hat Sabine einen anderen Mann in ihr Bett eingeladen. Der blieb gleich darin liegen und Georg musste ausziehen. Kurz darauf trennte sich der Verlassene auch von seinem Ring.
Ich war damals in Frankfurt beruflich und da bin ich da immer täglich an einem Laden vorbei, da hieß es immer Goldankauf. Und ich habe ziemlich schnell gewusst, ich muss mich von diesem Ring trennen, weil ich war so unglücklich und so in einem tiefen schwarzen Loch, dass ich irgendwie einen Ausdruck suchte, um mich da ein bisschen davon zu befreien. Und dann bin ich irgendwann morgens um 9, das Geschäft hat gerade aufgemacht, bin ich da reinmarschiert und habe gesagt, hier, was kriege ich für diesen Ring? Und der hat den einfach so genommen, hat den auf eine Waage gelegt und hat zu mir einen sehr niedrigen Preis gesagt. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, bitte, dann machen wir das jetzt.
Ich liebe dich überhaupt nicht mehr. Das ist aus, vorbei und lange.
Anna hat ihren Ring behalten, beziehungsweise ihre Ringe. Sie hat sie immer geliebt, schon als sie sie vor weit über 30 Jahren in Israel entdeckt hat.
Und dieser Verlobungsring ist antik, also einfach schlicht, aber mit einem Diamant, mit altgeschliffenem Diamant, klein. Das ist gelbes Gold. Und das passende Ring dazu ist auch antik. So, das war in einem Secondhand-Händler. Damals hatten wir überhaupt kein Geld. Und die gefielen mir so gut. Und die habe ich mir selbst gekauft. Aber nach dem Judentum, eigentlich, das darf man nicht machen. Das darf Frau nicht machen. Und deswegen sage ich immer, deswegen bin ich geschieden. Weil ich selbst mir die Ringe gekauft habe.
Ihren David hat Anna damals vor vollendete Tatsachen gestellt. Er hat es akzeptiert. Zu ihrer Hochzeit kamen 300 Gäste. Alles war in Ordnung. Dann sind die beiden zusammen nach Deutschland ausgewandert.
Danach kamen die Kinder und mit den Kindern kommen auch andere Sachen. Und wir kamen nicht klar, auch nicht mit 2-mal bei so einer Familienhilfe-Beratungsstelle. Das war sehr wichtig für mich, eine Beratung zu haben, also nicht direkt Tschüss zu sagen, weil ich habe von vielen Partnern gehört, die haben die Kurve hingekriegt. Und das wollte ich versuchen, die Kurve hinzukriegen mit meinem Ex. Aber für mich habe ich entschieden, nein.
Anna legt Wert darauf, ein gutes Verhältnis zu David zu wahren. Er ist und bleibt der Vater ihrer Kinder. Böses Blut habe es nie gegeben, sagt sie. Auch deshalb käme sie nicht auf die Idee, die Ringe zum Beispiel in den Rhein zu werfen. Sie hebt sie in einem hübschen Kästchen auf, das in der Wohnung ihrer Mutter steht. Das ist weit genug weg von ihrem Alltag und trotzdem erreichbar. Für ihren Trennungsschmerz hat Anna ein anderes Ventil gefunden.
Nach der Scheidung war mir wichtig, das Ehebett loszuhaben. Und damals, das war so der Anfang von Internetverkauf. Es war so vor 10 Jahren, 12 Jahren. In Köln waren so ein paar Läden, die haben so Leute ohne Erfahrung mit Computer geholfen, so Sachen zu verkaufen. Die haben auch gut kassiert, also Prozenten. Und in so einen Laden bin ich gegangen und habe meine E-Bett dort verkauft. Und da kamen auch Leute und haben das tatsächlich gekauft. Ich habe ein paar Pfennig davon verdient.
Verliebt, verloren, vergessen, verzeihen. Verdammt war ich glücklich, verdammt bin ich frei. Ich hatte doch alles, alles, was zählt, eben ohne dich lebt. Jetzt ist es zu spät.
Wie ist es eigentlich, wenn es nicht nur um einen Ring geht, eine Scheidung, sondern gleich um mehrere? Mit dieser Frage kennen sich Nora und Beate aus. Die beiden sind einander nie begegnet, gehören nicht zur gleichen Generation und sind auch sonst ganz verschieden. Aber sie haben beide mehrfach Pech mit ihren Ehemännern gehabt. Nora ist 4-mal geschieden, Beate 2-mal.
Wobei mir mein Vater noch so kurz vor seinem Tod gesagt hat, also ein drittes Mal bräuchte ich gar nicht versuchen. Er hat gesagt, also Kind, das wird im Leben nichts mit dir. Weil du bist immer der Idiot, der sich dann aufgibt, der investiert und wo dann nichts wiederkommt. Ja, und ich denke, er hat nicht so ganz Unrecht gehabt damit.
Also die Männer, die ich mir da ausgesucht habe, waren eigentlich mehr so unter diesem Aspekt, dass sie bereit waren, mich zu heiraten, weil ich ja gerne Familie und Kinder haben wollte, ne?
Noch etwas verbindet die beiden Frauen. Sie haben einen unsentimentalen Blick auf die Symbolgegenstände, die aus ihren gescheiterten Beziehungen stammen. Noras erste Hochzeit war ihre mit Abstand pompöseste. Der Bräutigam war Teil einer Textildynastie. Entsprechend aufwendig war das Kleid.
Das war ja ein richtiger, echter Sattel mit den Flügelchen da. Auf den Flügelchen drauf ist auch diese handgenähte Spitze. Ich habe meinem ganzen Leben nie mehr irgendwo sowas gesehen.
Das Hochzeitskleid sei viele Jahre später im Fundus einer Schultheatergruppe verschollen, erzählt Nora mit einem Achselzucken. Und ihr erster Ehemann, der Vater ihrer Tochter, habe sich bald nach der Hochzeit eine Geliebte genommen. Die Ehe scheiterte. Nora gab ihm den Brillant-Verlobungsring zurück. Den schlichten weiß-goldenen Ehering hingegen verwahrte sie in einem Döschen. Es folgte Ehemann Nummer 2. Der entpuppte sich als Wirtschaftskrimineller. Die Ehe hielt keine 18 Monate. Den gelb-goldenen Ring aus dieser Zeit legte Nora ebenfalls in das Döschen. Der dritte Mann und Vater von Noras beiden Söhnen blieb 24 Jahre. Auch hier stand sie am Schluss mit einem überflüssig gewordenen Ring da, abermals aus Weißgold. Dann war sie es leid.
Eine meiner besten Freundinnen, die sich auch zu dem Zeitpunkt hatte scheiden lassen vom Vater ihrer Kinder. Und wir haben irgendwann beschlossen, weißt du was, den Schramull, den verkloppen wir einfach. Und dann sagte sie noch, ich brauche eine neue Jeans. Und dann sind wir also in Siegburg in so einen Laden und haben das da verkloppt. Hat gereicht für die Jeans.
Mit dem vierten Mann hat sie lieber einen Freundschaftsring aus Silber getauscht. Diesen Ring besitzt sie noch, aber von Freundschaft oder Liebe kann keine Rede mehr sein. Es war ein Ende mit Schrecken. Und das ist etwas, wovon auch Beate ein Lied singen kann. Ihre Trennungen spenden ebenfalls keine freundlichen Erinnerungen. Beates erster Mann war untreu, genau wie Noras.
Den Ehering habe ich weggeschmissen in den Müll, ja, weil ich gedacht habe, ja, was willst du mit dem Ring? Mülleimer auf. Ring rein, fertig, Ende.
Aber während Nora vor allen Dingen eine Familie gründen wollte und das ja auch getan hat, ging es Beate um die romantische Liebe. Als das Geld bei ihrem ersten Versuch nur für entweder eine Hochzeitsreise oder ein Brautkleid reichte, musste sie nicht groß überlegen.
Damals war das für mich wichtiger, mit ihm zusammen was zu machen, als jetzt irgendwie ein Hochzeitskleid.
Trotzdem sollte das Glück kaum 2 Jahre halten. Einige Zeit später hat Beate sich noch einmal getraut. Wieder ohne Brautkleid und wieder mit Ring.
Der war auch aus Weißgold, sehr schön, mit einem Rand aus Perlen. Ich fand ihn sehr hübsch. Und den habe ich später auch noch eine ganze Weile getragen, einfach weil man diesem Ring nicht ansehen konnte. Es war ein Ehering.
Irgendwann habe es sich dann trotzdem nicht mehr richtig angefühlt. Der Ring liege seitdem in irgendeiner Schublade. Der Mann zu diesem Ring war 14 Jahre an Beates Seite. Erwerbstätig, sagt sie, sei Monsieur in dieser Zeit leider so gut wie nie gewesen. Eigentlich war er Schreinermeister. Immerhin, einige Möbel für den Privatgebrauch hat er zustande gebracht. Und die meisten davon haben die Trennung und den darauf folgenden Umzug überlebt. Die Oberschränke und das Bett hat Beate zum Sperrmüll gegeben.
Ich liebe. Ich liebe dich nicht mehr.
Niemand weiß, welche Werte jedes Jahr auf der Müllkippe, in Flüssen und Meeren, bei Altgoldhändlern und in irgendwelchen Kloschüsseln landen. Die Kaufbelege finden sich womöglich noch Jahrzehnte später, sauber abgeheftet in einem Ordner aus der fernen Vergangenheit, als die Hoffnung auf Ewigkeit noch einen Puls hatte. Nur die Sachen selbst sind verschwunden. Das ist nicht rational und das muss es ja auch nicht sein.
Weil wir eben nicht nur aus Vernunft bestehen, sondern eben auch aus Unvernunft. Der irrationale Teil unserer Persönlichkeit glaubt natürlich intensiv an die Kraft des Dingens. Wir können das. Unser kindliches Selbst ist in der Lage, in einem Haufen Legosteine einen besten Freund, dem ich mich anvertraue, zu sehen. Aber es kann diesen besten Freund selbstverständlich danach auch wieder zerlegen in seine Bestandteile. Und wahrscheinlich ist es auch genau das, was uns zu Menschen macht, diese projektive Fähigkeit, unsere Gefühle für einen Moment auszulagern, um aber diese Phase oder diesen Moment auch zu überwinden, etwas später und zu sagen, nein, das ist es jetzt nicht mehr.
Jens Helmich weiß, wovon er spricht. Nicht nur, weil er als Philosoph und Psychotherapeut häufig genug mit solchen Paradoxien zu tun hat, sondern auch, weil er selbst einschlägige Erfahrungen mit den materiellen Hinterlassenschaften einer Liebe gemacht hat. Vor 12 Jahren zerbrach seine Beziehung mit Andrea. Die Frau zog in eine Kommune in West Virginia und ließ ihre weltliche Habe zurück. Und der Mann?
Ich habe es erst alles in den Keller geräumt. Dann ist der Keller abgesoffen durch einen Regenguss. Dann habe ich alles gerettet und habe in der ohnehin für mich zu großen Wohnung einen Raum freigemacht und den voller Kisten gestapelt. Und dann habe ich ihn abgeschlossen und tigerte an dieser Tür immer hin und her. Hatte dann ein Regal davor gestellt, irgendwann ein Garderobenständer, um diese Tür nicht sehen zu müssen. Und dann habe ich meine jetzige Frau kennengelernt, die irgendwann fragte, was ist denn hinter dieser Tür?
Jens Helmich hat die Frage damals ehrlich beantwortet. Die Sachen wegzuschmeißen wäre ihm vorgekommen, als würde er einen Teil von Andrea selbst entsorgen. Seine neue Partnerin habe die Auskunft bizarr, aber verständlich gefunden.
Weil wir Menschen Wesen sind, vergängliche und veränderliche Wesen im Strom der Zeit. Das Objekt, ob es nun der Ring ist oder ein Schmuckstück oder irgendein anderes Ding, suggeriert uns Festigkeit und Beständigkeit da, wo eigentlich keine ist.
So werden die symbolgeladenen Gegenstände zu Ankern im Fluss unserer Existenz. Deswegen nehmen so viele von uns sie so wichtig. Und selbst wenn sie irgendwann einer längst gesunkenen Beziehungskiste in den Untergang folgen, sie verlieren dort in der Tiefe nicht ihre Wirkung. Davon ist zumindest Jens Helmich überzeugt.
Es gibt mit Sicherheit Menschen, denen es gelingt, diese Liebe, die sie empfunden haben, aus ihrem Leben so weit zurückzudrängen, dass sie keine so große Rolle spielt. Sie sind momentan möglicherweise glücklich, möglicherweise auch mit einem anderen Partner. Aber es wird der Moment kommen, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Liebe zumindest immer wieder erinnert werden wird, oder selbst wenn sie bewusst gar keine Rolle spielt, kann sie doch möglicherweise das Fundament sein, auf dem eine neue überhaupt gewachsen ist. Man sagt ja auch, lieben kann nur derjenige, nicht nur der geliebt worden ist, sondern der schon mal geliebt hat.
We lost our chance to love one another. We'll love again, but just not each other. We'll love again, but just not each other. We'll love again, but just not each other. Love again, just not each other. Love again, just not each other.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.